Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich darf gleich mal mit einer Frage anfangen. Wer von Ihnen hat das Heimchen am Herd schon mal auf der Bühne oder wenigstens im Konzertsaal erlebt? Und wie viele haben die Königin von Saba erlebt? Ja, alle, aber doch sehr, sehr viele. Ja, und das Erstaunliche ist, Herr Hofer hat in seiner lesenswerten und sehr fundiert über das Thema hinausreichenden Biografie nachgewiesen, dass das Heimchen am Herd viel mehr gespielt wurde, viel häufiger gespielt wurde, als die Königin von Saba. Wie das kommt und wie es vor allem dazu kommt, dass das heute für uns so schwer zu verstehen ist oder nicht mehr klar ist, darüber die nächsten Minuten. Um Gottes Willen, lieber Kollege, vielen Dank. Ja. Wie Alexander Zemlinski, über den wir heute gehört haben, war auch der gut eine Generation ältere Karl Goldmark mit seinen Opernbeiträgen zwar nicht seiner Zeit voraus, aber doch jeweils auf deren Höhe. So erlebte die Königin von Saba als Exotikbeitrag in Konkurrenz zu Meyerbeers Afrikanerin ihre Uraufführung 1886, also vier Jahre nach der Uraufführung von Wagners Parsifal, kam Goldmarks Merlin über einen im weitesten Sinne ähnlichen Stoffkreis heraus. Der Blüte der Märchenoper am Ende des 19. Jahrhunderts, die durch Humperdincks Hänsel und Gretel ausgelöst wurde, folgte Goldmark mit seiner Opernversion von Dickens Das Heimchen am Herd, die 1896 uraufgeführt wurde. Die Strömung des Verismo nahm Goldmark 1897 mit Der Fremdling und 1899 mit Die Kriegsgefangene auf und gipfelte in der Nachfolge von Verdis Falstaff und parallel zu Strauss Salome und Elektra mit den Literaturopern Götz von Berlichingen nach Goethe, uraufgeführt 1902, und Ein Wintermärchen nach Shakespeare, uraufgeführt 1908. Im Urteil von Julius Kapp, in dessen Buch Die Oper der Gegenwart, schwingt deutlich Antisemitismus mit, wenn er in seinem Kapitel Die Eklektiker Karl Goldmark attestiert. Da er selbst keine eigene ausgeprägte künstlerische Physiognomie trägt, sieht man ihn haltlos stets der Tagesmode nachlaufen. Dem Parsifal stellt er einen stark verwagnerten, mystischen Merlin gegenüber. Dem Welterfolg von Hänsel und Gretel jagt er mit einer Dickens-Verballhornung das Heimchen am Herd nach. Und als durch den Bungertrummel vorübergehend das Interesse für die alten Griechen besonders rege wird, erscheint auch Goldmark sofort mit einer Griechenoper Brisées auf dem Plan. Stillschweigend beruft sich der spätere Reichsdramaturg in seiner Argumentation im Jahre 1922 auf Richard Wagners Pamphlet Das Judentum in der Musik. Folgt man den leider unvollendet gebliebenen Memoiren von Karl Goldmark, welcher darin nur noch kurz auf seine zweite Oper zu sprechen kommt, so erfolgte die Empfehlung durch seinen Librettisten ein halbes Jahr nach der Uraufführung von Humperdincks Hänsel und Gretel. Anfang des Jahres 1894 wurde ich von Dr. A. M. Willner auf das Heimchen am Herde von Dickens aufmerksam gemacht. Es war, was ich suchte, ein Kreis einfacher, glücklicher Menschen am traulichen Herd, in Liebe verbunden, durch eine kleine, aufregende Handlung vorübergehend gestört, aber bald wieder gelöst, das Ganze vom Zauber des Märchens umflossen. In der Tat ist das Heimchen am Herd keine klassische Märchenoper, auch wenn es als solche rezipiert wurde, wozu der Komponist mit seiner Klassifizierung vom Zauber des Märchens umflossen beigetragen hat. Eher handelt es sich bei Goldmarks zweitem Bühnenwerk bereits ebenfalls um eine Literaturoper. Allerdings ist es entgegen Kapps Behauptung keine Dickens-Verballhornung, betrachten wir daher zunächst die literarische Vorlage. Dickens' Novelle The Cricket on Horace aus dem Jahre 1845 ist eine der fünf eigenständigen Weihnachtsgeschichten dieses Autors. Sie handelt vom Glück, welches die Grillen in Ofen bringen sollen. Bezug nehmend auf die Grillen, Sie haben sie vorhin gesehen, da waren sie, oder auch Heimchen ist die Dickensche Novelle in drei Shirts, Zirpen genannte Kapitel unterteilt. Die Handlung der Novelle. Das erste Zirpen. Ein Fuhrmann, John Peary Bingle und seine wesentlich jüngere Frau Mary, genannt Dot, haben bereits ein Kind. Aber auch Mary oder Dot fühlt sich vom Gatten wie ein kleines Kind behandelt. Eines Abends bringt John einen Fremden mit nach Hause. Zum Bekanntenkreis der Peary Bingles gehört der kaltherzige alte Spielzeughändler Tackleton. Er teilt ihm mit, dass er demnächst heiraten werde, und zwar May Fielding, die gemeinsam mit Dot die Schule besucht hat. Dot hält Tackleton für viel zu alt für May, aber für John ist der Altersunterschied keineswegs erheblicher als der zwischen ihm selbst und seiner Frau. Das zweite Zirpen. Tackletons Angestellter, also hier haben wir den John und seine Frau, hier mit dem bequemen Pfeifchen sozusagen am Herd. Zweites Zirpen. Tackletons Angestellter Caleb Plummer hat eine blinde Tochter und einen für tot geglaubten Sohn. Der aber ist niemand anderes als der von den Peary Bingles aufgenommene Fremde. Das erfährt May bei einem gemeinsamen Abendessen bei Tackleton, an welchem sie und ihr Mann zusammen mit May, Mays blinder Mutter, und den Plummers teilnehmen. Die Peary Bingles haben ihren fremden Hausgast mit zum Essen gebracht. Nach dem Essen enthüllt der Fremde, der dort in einem Hinterzimmer die Zusammenhänge. Mr. Tackleton, also der alte Spielzeughersteller, beobachtet die beiden von einem Fenster aus, nimmt an, sie hätten ein Verhältnis und ruft John zu sich. Als John seine Frau und den Fremden durch das Fenster sieht, glaubt auch er, May habe eine Affäre. Drittes Zirpen. John sitzt die ganze Nacht vor der Tür des Fremden. Wartend lauscht er dem Zirpen der Grille am Herd. Als das Hausmädchen den Fremden aus dem Zimmer holen soll, ist der verschwunden. Am Morgen der geplanten Hochzeit zwischen Mr. Tackleton und May besucht der Bräutigam seinen Freund John. Der ist entschlossen, seine Frau dort zu verlassen, da er sich für alt für sie hält und sie dem Jüngeren gerne überlassen will. Mit dem soll sie glücklicher werden. Doch Tackleton bittet John, noch bis zur Hochzeit da zu bleiben. John bringt den Fremden in der Kutsche zur Familie Plummer, wo sich auch Dot aufhält. Dot enthüllt nun, der Fremde sei Edward, der totgeglaubte Sohn der Plummers. Daraufhin wird Dot wieder von John bei sich aufgenommen. May, im gleichen Alter wie Edward und ihm bereits von Jugend an versprochen, hat Caleb, Plummers vermissten Sohn, am frühen Morgen geheiratet. Der vor der Kirche von seiner Braut sitzen gelassene Tackleton, den May nur aus wirtschaftlicher Not heiraten wollte, insbesondere um ihrer Mutter das Überleben zu sichern, schenkt dem Paar sogar bei der Hochzeitsfeier für Edward und May den für seine Hochzeit mit May selbst gebackenen Hochzeitskuchen. Alle sind versöhnt und tanzen, wie man hier sieht, wozu die Grille im Herd fröhlich mitzirpt. Goldmarks Librettist Alfred Maria Willner hat die Anzahl der handelnden Personen auf 6 reduziert. Den Postillon John Bariton und seine Frau Dot Sopran, auf den Puppenfabrikanten Tackleton Bass und die Puppenarbeiterin May Sopran, den Seemann Edward Plummer und als Tenor und ergänzt um die Rolle der Grillenelfe Heimchen ebenfalls Sopran. Der Chor fungiert in dieser Anfang des 19. Jahrhunderts in einem Dorf in England angesiedelten Handlung als Dorfleute und Elfen. Nun die gegenüber der Novelle veränderte Opernhandlung. Dort ist glücklich mit dem Postillon John verheiratet, aber im Gegensatz zur literarischen Vorlage noch kinderlos. Im Zwiegespräch mit dem Heimchen einer Grillenelfe tauscht sich Dot darüber aus, dass sie baldigen Nachwuchs erwartet. Die junge Puppenmacherin May klagt Dot ihr Leid, dass ihr Bräutigam, der Seemann Eduard, schon so lange verschwunden ist, dass sie nun, um die Pflege von dessen kranken Vater aufbringen zu können, am nächsten Tag den reichen, alten Tackleton heiraten wird. Da trifft John mit seiner Postkutsche und einem Fremden ein. Zweite Abteilung, oder auch zweiter Akt, Goldmark nennt es Abteilungen. John gewährt dem Fremden Gastfreundschaft. Der, ein alter Seefahrer, hat den Frauen reiche Geschenke mitgebracht. Dort gegenüber enthüllt der Fremde seine Identität. John ist eifersüchtig und will sich umbringen. Doch das Heimchen hält ihn davon ab und verrät ihm, dass er bald einen Sohn bekommen wird. Dritte Abteilung. May wird von Eduard auf die Probe gestellt. Er gibt sich ihr zu erkennen. In Tackletons Wagen fahren beide zur Trauung, doch der Bräutigam, der richtige Bräutigam, der Tackleton, wird von Freunden aufgehalten. Dort gesteht ihrem John, dass sie schwanger ist. Alle außer Tackleton sind glücklich. Neu in der Oper gegenüber der literarischen Vorlage, also insbesondere das direkte Auftreten und Wirken der Titelfigur in allen drei Akten. Die Komposition. Noch bevor das Orchestervorspiel in G-Dur verklungen ist, setzt ein mit vier A Cappella-Takten beginnender, unsichtbarer Elfenchor hinter der Szene ein. Diesen Effekt des vierstimmigen, noch hinter geschlossenem Vorhang beginnenden Damenchors hat Goldmark offensichtlich aus dem zweiten Akt von Wagners Rienzi übernommen, wo auch der Damenchor der Friedensboten a cappella noch vor Öffnen des Vorhanges für eine überraschende Wirkung gesorgt hat. Nach Ende des Damenchors im Andante assai leitet eine Allegro zur sichtbaren Handlung in der Stube von Johns Haus und die Titelfigur Heimchen schlüpft hinter dem Herd hervor und stellt sich vor, ich bin das Heimchen hier am Herd. Nach seinem Prolog verschwindet das Heimchen hinter dem Herd und dort tritt auf. Ihre berühmt gewordene Arie, ein Geheimnis, wundersüß, ich spiele sie jetzt nicht, aber ich zeige sie Ihnen wenigstens kurz, hier in der Aufnahme mit Maria Jeritza, beginnt mit einem 35-taktigen Sekko-Rezitativ, auch wenn die Oper quasi durchkomponiert ist und die Nummern nicht einzeln nennt, also nicht formal ausweist. Nach ihrem ebenfalls rezitativischen Dialog mit Dot singt May in F-Dur ein schlichtes Lied im Volkston, das gegen Ende mit Ralalalalala zum Duett mit Dot wird. Dot gibt May eine Puppe, eine Suppe für den Puppenbastlerin, eine Suppe für den Pflegevater mit. Die Trompete auf dem Theater in Naturton-Dreiklangsfolgen steht für den Auftritt des Postillons. Zugleich hört man immer vornehmlicher das Geräusch eines herannahenden Wagens. Dort drängt den heimkehrenden, staubbedeckten Garten in die Nebenstube, sodass nun der Fremde, der zuvor unbemerkt eingetreten ist, in der Tracht eines graubärtigen Seemannes in F-Dur sein Lob der Heimat anstimmen kann. Dabei verrät er seine Identität als der verschollene Edward, der seine Braut May auf die Probe stellen will. Das Ehepaar kommt zurück, John stellt Dot, die Edward nicht erkennt, als seinen Gast vor. In A-Dur stürmt der Chor der Dorfbevölkerung herein, an die John aus seinem mitgeführten großen Paket die Post verteilt. Hurra, hurra, die Post ist da. Das kennen wir doch irgendwo. Eine Altistin im Chor wird als die alte Anne, in Klammer komisch, hervorgehoben. Später hilft auch Dot beim Zuteilen der Briefe und Pakete aus der Stadt. Dabei entsteht eine Balgerei. Ein weiterer Chorsolist, Bariton, vermisst seine Post vom Advokaten. Das Lärmen hat Heimchen hinter dem Herd hervorgetrieben. Es entweicht, wie es sagt, in seine liebe Rosenhecke. Es ist also nicht nur das Heimchen am Herd, sondern auch im Garten. Im Garten vor dem Hause von John spielt dann die zweite Abteilung. John sitzt behaglich ausgestreckt am Tische, eine kurze Pfeife kalt im Munde, wie auf der berühmten Zeichnung zur Dickens-Novelle, und lässt sich von Dot die Suppe servieren. Gezielt bemüht sich Dot, ihn, den schon älteren Gatten, durch den Hinweis auf junge Burschen eifersüchtig zu stimmen. May kommt hinzu, eine eben von ihr fertiggestellte Puppe bringt die Eheleute aufs Thema des Kinderwunsches. In B-Dur, eine für John oft gewählte Tonart, tritt Tettleton ein, geziert süßlich, wie Beckmesser auf Freiersfüßen. Er will einen Kuss von seiner Braut, die sich aber dagegen wehrt. In Gestur, mit Wiederholungen seines »Will euch versorgen, wenn ihr wittig werdet«, also Witwe werdet, beschwört er May, seinem Werben nachzugeben, und er verspricht ihr auch fürs Gnadenbrot des alten Caleb zu sorgen. Edward mischt sich ins Gespräch. Er folgt, in Gestur, der Aufforderung, sich vorzustellen mit einem weitschweifigen Bericht über seinen Verlust von Vater und Braut. Tettleton fragt dann in Estur nach dem Reichtum des Fremden, und Edward zieht einen Lederbeutel mit Kleinodien hervor, wovon Dot ganz geblendet ist. In einem Allegro Arioso F-Dur preist Dot die Kleinodien, die sie bittet, zum Scherz anlegen zu dürfen. Sie darf es. Und in mäßigem Walzertempo, und das ist eine weitere Schallplatte, die uns historisch erhalten ist, mit Maria Jeritzer, also im mäßigen Walzertempo schildert sie ihre Eindrücke von einem Aufenthalt im Schloss und tanzt dazu. Da sie von vornehmen Herren schwärmt, stellt John die berechtigte Frage, ob sie ihn nicht mehr gern habe. In G-Dur antwortet sie, meine Schätze kommen von Gott, wobei diese Erklärung seltsamerweise von der Regiebemerkung sich schelmisch vorstellend begleitet wird. Edward schenkt Dot ein Kreuzchen als Anhänger und enthüllt dabei heimlich seine Identität. Das löst bei Dot ein seltsames Verhalten aus. Weinen, lachen und tanzen zusammen mit May. Tackleton nimmt John beiseite und enthüllt ihm in C-Dur seinen Verdacht, der Fremde sei ein verkleideter Galan. Um John gegenüber seinen Verdacht zu bestätigen, entführt er diesen scheinbar auf ein Bier ins Wirtshaus. Das glaubt Dot allerdings nicht, weil sie sagt, er ist so geizig, der lädt meinen Mann sonst nie ein. Ein Quintett, das nach S-Dur führt, schildert die unterschiedlichen Gedanken der fünf Anwesenden. Nachdem John, Tackleton und May gegangen sind, begrüßt Dot den mit grauem Bart maskierten Jugendfreund. Sie bemerkt, dass sich ihr Mann und Tackleton hinter einem Gebüsch versteckt haben und will die beiden provozieren. Sie reicht Edward zärtlich die Hand und lässt sich von ihm umarmen. Als die beiden und Tackleton abgegangen sind, bricht John in C-Moll wütend hervor, ergreift eine Holzhacke, verschiebt es aber, den Gast umzubringen, bis dieser am nächsten Morgen seine Schwelle verlassen haben wird. Mit der Erkenntnis, mein Weib ist eine Dirn, sinkt er gebrochen auf einem Stuhl beim Tisch nieder. Im Mondlicht glaubt er sein Eheglück als Täuschung zu erkennen, ist entschlossen, sich das Leben zu nehmen. Sein Fazit lautet, die Treue ein Märchen war. Doch in einem Allegro Moderato in G-Dur schlüpft das Heimchen in vollem Mondlicht aus einem intensiv beleuchteten Rosenbusch hervor, gibt sich John zu erkennen und erklärt John, dass er auf Dots Wort bauen könne. Ja, das Heimchen verrät ihm, dass sich in Dot ein zartes, junges Leben rege. Heimchen schenkt John einen Traum, der ihm die Zukunft zeigen soll. Während des unsichtbaren Damenchors der Heimchen und Elfen verwandelt sich die Bühne zu einem Waldweiher mit schilfigen Ufern und einem Ausblick in das monddurchfluchtete Waldinnere. In B-Dur rufen das Heimchen und die Elfen zum Tanz. Tänzerinnen als Elfen treten am Weiher auf, zeigen dem Schlafenden in C-Dur eine Vision aus einem Rosenstrauch. Daraus erhebt sich ein Kind, das ein Posthorn bläst und ein Pferd mit Wagen zieht. Und in einem sehr langsamen Nachspiel verklingt die zweite Abteilung in G-Dur. Dann der dritte Akt, also hier haben wir die Stube sozusagen, der hier draußen die Situation, in der Wirklichkeit natürlich dann nächtlich Und hier ist dieses Bild der Vision, wo also aus dem Rosenbusch das künftige Kind hervorwächst. Ein umfangreiches Vorspiel in B-Dur als Allegro Moderato beginnend und sich bis zum Allegro Assai steigern führt zur dritten Abteilung der Oper, derselbe Schauplatz wie im ersten Akt. Die traurige Braut May bekommt von dort einen Myrtenkranz aufgesetzt, auch das ein Operntopos, den wir kennen. In E-Dur ertönt von draußen Edwards Gesang. Dort geht, um ihren Mann um Verzeihung zu bitten. Ich beschleunige jetzt ein bisschen. Also, dann ein Lied bestärkt May in ihrem Entschluss, dem fremden Edward die Treue zu halten. Sie wirft den Brautkranz vom Kopf. Edward nimmt seinen falschen Bart und die Perücke ab. Er schließt seine Braut in die Arme. Ein Duett des Paares besingt deren Glück in A-Dur. Dann folgt ein neues Liebesbekenntnis in D-Dur. In A-Dur beschließt dann May Tackleton einen Streich zu spielen, denn als die beiden durch unterschiedliche Türen abgegangen sind, naht sich Tackleton gemächlicher in G-Dur. Er will der Braut eine Perlenkette schenken, aber wie er dem Publikum in mehrfacher Wiederholung verrät, mit unechten Perlen. In B-Dur begrüßt ihn ein zweistimmiger Chor von Tenören, angeblich von ihm eingeladene Hochzeitsgäste, die ihn nicht auslassen, die Damen kommen dann dazu. Und Edward gibt sich als dem Tackleton gegenüber als der Sohn der Plummers zu erkennen. May und die Brautjungfer nahen, aber May läuft in G-Dur nicht in Tacklethons ausgebreitete Arme, sondern in die ihres Edward. Im Tacklethons Wagen fahren die beiden zur Kirche, der gemischte Chor lässt Tackleton nicht aus den Auskommen, tanzt im Allegro Assai in B-Dur ihn verspottend um ihn herum. Schließlich bilden sie Spalier und lassen den wütenden Tackleton hinaus. Alle rasch ab. Und dann kommt dieses Bild, was wir hier sehen, sozusagen wie ein Coda, die sich anschließt, nämlich das Heimchen schlüpft hinter dem Herd hervor und gestattet dem Paar Dot und den sich wiedergefunden haben, Dot und John, ihr dürft Arm in Arm ein Stündchen wohl verträumen. Ein Duett von den beiden leitet nach B-Dur und dann setzt hinter der Szene ein Elfenchor ein, während sich die Szene kontinuierlich aufhält. Heimchen richtet sich in G-Dur an das Publikum direkt und erklärt, ein Märchen war das Ganze, im Mondenschein ward es gewebt, verfliegt im Morgenglanze, ein Märchen war es vom Menschenglück, von Treue und junger Liebe. Und in einem vom Heimchen gehaltenen Feldblumenrahmen, da sehen Sie ihn, entsteht ein abschließendes Tableau vivant. John und Dot an seine Brust gelehnt, im traulichen Verein auf einer Bank vor ihrem Haus sitzen, May mit dankbaren Blicken, mit beiden Händen Dot die Hand drückend, Edward mit der rechten, May leicht umhalsend, wozu der Elfenchor wie aus der Ferne Heimchens letzten Vers wiederholt. Ich denke, meine Damen und Herren, Sie haben die Vorbilder, die in dieser Oper, aber das ist immer so in der Kunst, die Kunst baut immer auf dem auf, was vorher da war. So ist es hier Adolphe Adams, Erfolgsoper Postillon von Longimont anstelle des Tenors mit dem hohen H, bei Goldmark allerdings ein Bariton. Von Wagner wiederholt aus dem Meistersänger die Freiersfüße, der Fremde als ein Seemann mit reichen Schätzen scheint, ebenso wie dessen siebenjährige Abwesenheit von der erhofften Braut aus dem fliegenden Holländer entlehnt, selbst wenn der Seemann hier bei Goldmark kein Heldenbariton, sondern ein Tenor ist wie der Seemann, der sich ja auch nach seiner Braut sehnt im Holländer. Die Chromatik im ersten rezitativisch gehaltenen Teil der großen Arie des Sturm, die ich Ihnen eigentlich gerne vorgeführt hätte, denn man hört sie nicht, die gab es mal in einer Produktion des ORF, vielleicht haben wir später dazu Zeit in der Pause, gemahnt an Richard Wagner. Johns Absicht, dem Fremden in dieser Nacht zwar noch Gastfreundschaft zu gewähren, den vermeintlichen Verführer seiner Frau aber am nächsten Morgen erschlagen zu wollen, weist auf Hundings Haltung in der Walküre hin. Goldmark aber versuchte, den Mozart-Bezug hinsichtlich der trotz durchkomponierter Form erkennbaren Nummernopernstruktur zu begründen. Ich bin der Überzeugung, dass die Mozart-Form heute noch ebenso berechtigt ist wie die Richard-Wagnerische. Denn um diese handelt es sich doch nur. Den literarischen Nachweis will ich andernorts erbringen. Vorläufig soll das Heimchen seine Stelle vertreten. Das Heimchen, da sehen Sie, was vom Heimchen übernommen ist in die Rolle der Uraufführung. Die Fotos habe ich dankenswerterweise von den Bühnenbildern von Brioschi, wie auch von den Kostümen hier von Herrn Hofer erhalten. Da sehen Sie also das Heimchen, Frau Forster und den Edward. Na gut, der könnte auch aus Kram oder aus jeder anderen Rolle stammen. Und das, was hat jetzt, habe ich vorhin gesagt, was hat dazu geführt, dass diese Oper so in Misskredit geraten ist? Früher konnte sie jedes Theater spielen, auch das nicht über einen so großen Chor verfügte, wie er für die Königin von Saba erforderlich ist. Aber jetzt war es vor allem eben der Titel. Ich habe mich erkundigt, im Englischen hat der Titel nichts Negatives, hier hat er etwas Negatives bekommen. Wir sehen hier ein zeitgenössisches Bild. Oder etwas neuer sieht das dann so aus, das Heimchen am Herd. Also, die Rezeption hat es schwierig gemacht. Sie können dann nachlesen, wenn das durch die Jahrzehnte ging, was die Opernführer angeht. Aber hier vor allem 1966 im Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Der Weiblichkeitswahn, ein vehementer Protest gegen das Wunschbild von der Frau, ist übertitelt Das Heimchen am Herd. Und noch vor 3 Jahren in der Tageszeitung Die Welt: Das Heimchen am Herd ist nur ein Klischee. Am Anfang war die Emanzipation. Ein Streifzug durch die Geschichte des Deutschen Hausfrauenbundes bringt Überraschendes ans Licht. Die Aktivistinnen waren und sind beileibe keine Heimchen am Herd. Ja, das war, auch da hättest du gestern auch noch vieles zu sagen, auch zur Rezeption, auch was Zemlinski angeht, aber damit erstmal Schluss, es hat ja schon geläutet, eine unbekannte Oper braucht manchmal mehr Zeit als eine bekannte. Danke.